Ahoi und herzlich willkommen zur Folge 103 des Dresdner Piratencasts. Wir reden heute unter anderem über Windräder und Erinnerungskultur.
Es geht dabei um Lokal-, Bundes- und Europapolitik.
Und wie ihr schon hört, also mein Name ist Manuel und Beta Lars, von dir haben wir auch lange nichts mehr hier gehört im Podcast.
Ja, und ich glaube, dieses Beta Lars möchte ich auch nicht mehr lange hören. Lauren ist da eigentlich die bessere Alternative.
Okay, Laurin, habe ich mir notiert. Und warum zur Hölle hast du heute ein Magic Deck hier auf dem dabei?
Ich glaube, es wird ein spannender Podcast.
Oh je.
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin
ein
wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Wir reden heute als erstes über ein Thema, was mich so gar nicht loslässt die nächsten Wochen, das gleich auf der Europaebene angeht, aber sogar eigentlich bis auf die lokale Ebene hier in Dresden und Sachsen. Wir reden über Maya. Wer irgendwie sich sehr weit von der linken Community ferngehalten hat oder im Stein gelebt hat, wird nicht mitbekommen haben, dass Maya Antifa ist. Dass Maya vorgeworfen wird, dass Nazis geboxt wurden. Mhm. Dass Maya jetzt als nicht-binäre Person sich vor dem ungarischen sogenannten Gericht verantworten muss.
Ja, kannst du vielleicht kurz nochmal für die, die es nicht mitbekommen oder nur am Rand mitbekommen haben, warum eigentlich Ungarn?
Also, in Ungarn gibt es eine überhaupt nicht bedenkliche Tradition, dass an einem Feiertag dort Nazis in Wehrmachtsuniformen aufmarschieren und das wird da von den Behörden mindestens geduldet, wenn nicht sogar gewollt. Dagegen hat es von einer Gruppe von linken Personen körperliche Angriffe gegeben. Und daraufhin hat die ungarische Regierung jetzt gegen ganz, ganz viele dieser Menschen Strafanträge gestellt. Mhm. Teilweise wurden sie schon in Ungarn verhaftet. Mhm. Teilweise wurden sie erst, als sie wieder in ihre anderen europäischen Heimatländer gelangt sind, ermittelt und dann per Haftbefehl gesucht.
Mhm. Und Maya gehört jetzt zu diesen beschuldigten Personen.
Genau, Maya gehört zu den beschuldigten Personen. Maya ist dabei, hat sich, soweit ich das weiß, auch freiwillig bei der Polizei gemeldet, nachdem Maya erstmal untergetaucht war. Mhm. Und Maya wollte allerdings auch wirklich nicht nach Ungarn ausgeliefert werden, weil, Rechtsstaatlichkeit, LGBTQ-Rechte, das ist gerade in Ungarn so ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Ja, klar.
Und zwar schwierig auf einer Ebene von, die EU macht da gerade laufende Verfahren gegen Ungarn wegen fehlender Rechtsstaatlichkeit. Und sehr viele Gerichte im europäischen Land, sogar in Italien, haben gesagt, nee, wir können diese Leute, die da beschuldigt sind, nicht an Ungarn ausliefern, weil sie da keinen fairen Prozess bekommen werden.
Und da dachte sich Deutschland, hold my beer. Entschuldigung, alles gut.
Naja, also Deutschland ist es gerade mal ein bisschen sehr weit gegriffen, weil es gibt ja auch in Deutschland Gerichte, die der Meinung sind, Moment mal, diese Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, denen können wir gar nicht vertrauen. Moment mal, 24 Jahre angedrohte Haft für Nazis boxen ist halt irgendwie ganz jenseits von verhältnismäßig. Mhm. Und vor allem, Maya wird ja in Ungarn als Mensch nicht voll anerkannt.
Ja.
Mayas Geschlechtsidentität wird in Ungarn nicht anerkannt und deswegen war zu erwarten, dass Maja richtig furchtbare Haftbedingungen erwarten. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, Moment mal, ganz entspannt, wir müssen erstmal gründlich prüfen, ob hier Maja nicht gefährdet ist, wenn Maja nach Ungarn ausgeliefert wird. Das Problem ist, dass LKA Sachsen hatte irgendwie nachts um drei so einen Anflug an, an Motivation und hat Maja noch während, also außerhalb der Bürozeiten des Bundesverfassungsgerichtes, aus dem Schutzbereich des Bundesverfassungsgerichtes entführt. Jetzt ist letzte Woche ein Gerichtsbeschluss ergangen, dass Maja für 8 Jahre Haft verurteilt werden soll. Es gibt jetzt ein paar gute und ein paar schlechte Nachrichten dafür. Eine gute Nachricht, und es stand auch von Anfang an schon klar, Ungarn möchte Maja wieder nach Deutschland ausliefern. Das heißt zumindest, wie auch immer, wie viele Jahre Haft es am Ende sein werden, müsste ja Maja nicht in Ungarn, sondern in Deutschland absetzen. Was auch sicherlich schon ziemlich furchtbar ist, weil auch in Deutschland gehören Angehörige der LGBTQ-Bewegung zu denen, die am meisten Gewalt in Gefängnissen miterleben. Aber zumindest ist es nicht Ungarn. Trotzdem muss ich an dieser Stelle sagen, egal was Maja verbrochen haben soll, Maja war in Ungarn jetzt so fast so ein Jahr in Einzelhaft. Das ist, es ist schwer zu beschreiben, was für eine psychologische Folter das ist. Maja musste sich dort regelmäßig vor Beamten ausziehen, was ich nicht beschreiben kann, was das für eine psychologische Folter ist. Es gibt sehr, sehr wenig, also Ungarn hat immer wieder deutschen Behörden verweigert zu kontrollieren, wie es Maja geht, was halt unfassbar beunruhigend ist. Die Haftbedingungen waren für Maja so belastend, dass es auch einen längeren Hungerstreik gab. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es waren 40 Tage. Ha, ich habe doch richtig geraten. Ja, also 40 Tage Hungerstreik. Danach ist Maja zwischenzeitlich in ein Krankenhaus gekommen, konnte da mal sowas wie sich den Horizont anschauen, sich mal Tiere auf der Weide anschauen. Ja, und jetzt ist halt Maja wieder im Knast und hat jetzt dieses Urteil erhalten, was sicherlich bei weitem nicht so schlimm ist wie die Jahre, die von der politisch motivierten ungarischen Staatsanwaltschaft gefordert werden. Und trotzdem muss ich sagen, alleine ein Jahr Isolationshaft ist so schrecklich, dass man Maja eigentlich auf der Stelle freilassen müsste. Und heftig entschädigen müsste.
Die Schwierigkeit ist ja auch, also für alle Jürgens und Werners da draußen, die jetzt sagen, ja, aber wenn da was passiert ist, dann muss da auch mit aller Härte des Gesetzes die Strafe erfolgen. Es ist weiterhin, klar, wir haben jetzt eine Verurteilung, aber mehrere deutsche Juristinnen und Juristen, die sich den Fall angeguckt haben und die sich auch die Faktenlage, die Beweislage angeguckt haben, die sagen ganz klar, also vor einem deutschen Gericht hätte es da nicht für eine Verurteilung gereicht. Also die Beweislage ist dafür nicht stichhaltig genug, was halt auch nochmal eben so ein, naja, so ein Wink in die ungarische Richtung ist. Also vor deutschen Gerichten hätte das mit großer Wahrscheinlichkeit kein Urteil, keine Verurteilung gegeben.
Es ist halt, ich verstehe nicht, warum Deutschland überhaupt Maja erst ausgeliefert hat. Ich, ich verstehe diese, also rein menschlich. Also ich stelle mir vor, ich würde in einer Staatsanwaltschaft arbeiten oder in einer, in hier LKA, links, was auch immer. Ich bin doch ein Mensch. Ich weiß doch, dass ich persönlich auch verhältnismäßig arbeiten muss. Und ich kann doch mitdenken, was dieser Person passieren würde, wenn sie nach Ungarn ausgeliefert wird.
Mitdenken vielleicht schon, ob du mitfühlen kannst und ob dir das, was du fühlst, dann egal ist, ist die andere Frage.
Nee, aber es geht doch nicht um Gefühle hier, es geht um Rechtsstaatlichkeit. Es geht auch um Rechtsstaatlichkeit in Deutschland.
Das ist richtig.
Und es geht halt darum, dass auch deutsche Gerichte erstmal Zeit brauchen, um während ihrer Öffnungszeiten über einen scheiß Fall entscheiden zu können.
Ja.
Das ist halt ein Riesenskandal, wo der politisch nicht aufgearbeitet ist und wo ich auch ganz klar sagen muss, da müssen ganz persönlich auch beteiligte Beamte zur Rechenschaft gezogen werden, die da ganz klar Entscheidungen getroffen haben, die sich in ihrer Grausamkeit nicht durch irgendwelche Prozesse rechtfertigen lassen und die auch ganz klar abgelehnt werden müssen, wenn man solche Aufträge bekommt. Ich meine, haben wir aus, also wirklich mal ernsthaft, haben wir aus unserer Geschichte nichts gelernt?
Da haben wir noch mehrere Kapitel jetzt in dieser Podcast-Folge, wo wir uns diese Frage ernsthaft stellen können. Du hast jedenfalls zu dem ganzen Vorgang, ne? Also ja, zu der gesamten Historie, was dort abgelaufen ist, wann, wie, wer das alles im Detail nochmal nachlesen möchte, Entschuldigung, findet das auf unserer Seite piraten-sachsen.de. Dort hast du einen Blogbeitrag geschrieben zu dem ganzen geschichtlichen Hergang. Ne? Also wem das jetzt irgendwie zu wild war, zu emotional, ihr könnt das alles nochmal nachlesen auf unserer Homepage piraten-sachsen.de.
Und wer jetzt was tun möchte, ich kann euch zwei Sachen empfehlen. Natürlich zum einen öffentlichen Druck aufrechterhalten und weiter an Free Maya Solidaritätsprotesten teilnehmen. Mhm. Aber es gibt noch eine andere Sache, die ihr machen könnt. Wir werden gerade wahrscheinlich nichts irgendwie physisch unternehmen können, um diese Mauern von Mayas Gefängnis irgendwie niederzureißen. Aber ihr könnt Briefe schreiben. Und Maya hat auch in Interviews mit der Taz gesagt, dass diese Briefe wirklich dabei helfen, mit der psychischen Belastung von dieser Einzelhaft umzugehen. Mhm. Und ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen, Maya ein bisschen Solidarität, ein bisschen Alltag, ein bisschen alltägliches Leben zu teilen, weil Maya das gerade nicht haben kann. Und ich werde da auf jeden Fall auch Maya mal ein bisschen aus meinem Leben schreiben, weil Maya hat sich halt nicht dazu entschieden, dass jetzt auf einmal so ein persönliches Leben und ein sehr, sehr dunkles Kapitel in einem persönlichen Leben in der ganzen Presse zu lesen ist.
Ja.
Und ich fühle mich auch so ein bisschen creepy, wenn ich jetzt diese Person so beobachte und die Person ja eigentlich sich nicht wirklich dagegen wehren kann, dass
ja, wenn Person du plötzlich gerade in der Öffentlichkeit ist. Wenn du plötzlich wieder deinen Willen quasi in einer Art Märtyrer wirst, ne? Das möchte niemand an der Stelle.
Mhm. Aber es zeigt auch, und das ist übrigens die Sache, die ich mit Lauren vorhin gesagt habe, wenn so einfache Leute, zu denen man sehr relaten kann, auf einmal in so einem öffentlichen Licht stehen, fallen einem auch selbst manchmal ein, was für eigene alberne Gefängnisse man sich macht. Ich meine, Maya ist da in Ungarn und besteht trotzdem noch weiter darauf, keine Pronomen, nicht binär und Maya.
Mhm.
Und alle seriösen Zeitungen in Deutschland brechen sich die Finger, dass sie vermeiden, Pronomen zu benutzen für Maya und als Person, die den Artikel geschrieben hat für die Piraten, weiß ich, wie schwierig das ist. Mhm. und
alle deutschen Medien?
Ich habe die seriösen gesagt. Die Bild hat es natürlich nicht respektiert, weil das Arschlöcher sind.
Tja.
Und es zeigt mir aber auch, wie albern es ist, dass ich zum Beispiel das mir nicht traue, Leute zu korrigieren, wenn sie für mich Er-Ihn-Pronomen benutzen.
Mhm.
Oder wenn sie Namen benutzen, die ich eigentlich gar nicht mehr ertragen möchte. Und wie albern es auch ist, dass ich halt immer noch so in diesem Beta-Lars hänge, obwohl mir das Lars darin auch schon seit Jahren auf den Keks geht. Und ja, es zeigt mir eigentlich, wie unfassbar stark Menschen sein können, wenn sie das müssen. Und das sind so Geschichten, die mir halt sehr viel Hoffnung geben.
Mhm.
Weil, fuck, es ist eine unfassbar düstere Zeit, in der es richtig schwierig ist, Hoffnung zu haben. Und das ist übrigens das Zweite, worüber ich einen Artikel geschrieben habe, den ich es nicht nochmal groß rezitieren möchte. Das ist auch, was mich so mit dieser Erinnerungskultur, die wir in Deutschland haben, so sehr fertig macht. Weil, und jetzt kommen wir langsam mal zu einem nächsten Thema. Ich werde dieses Jahr im 13. Februar nicht in Dresden sein,
mhm.
weil ich übrigens auch dank meines politischen Engagements in der Piratenpartei und im Umfeld von Dresden Wir Setzen erst begriffen habe, was für eine verkorkste Scheiß-Erinnerungskultur wir eigentlich in dieser verfluchten Stadt haben.
Wir erinnern uns, aber irgendwie mit einem komischen, verzerrten Bild.
Die Ironie ist ja, Dresden stellt sich am Heidefriedhof auf die gleiche Ebene, so physikalisch, wie Städte, in denen Nazis schlimmste Verbrechen angerichtet haben.
Das ist das Ding.
Und Dresden stellt sich immer auch noch als das Opfer dar.
Ja.
Inzwischen trauen sie sich zwar nicht mehr zu sagen, dass sie auch Opfer des Zweiten Weltkrieges sind, aber es wird halt immer noch sich als Opfer von den Neonazis dargestellt, die unser bedenkenloses Gedenken hier ausnutzen würden.
Wobei man auch dazu sagen, da ist eigentlich nur der Wortlaut der Stadtverwaltung ein bisschen sensibilisiert worden darauf, dass sie sich nicht mehr so als Opfer darstellen. Die Leute, die da teilnehmen in Massen und die Veranstaltungen, die stattfinden um den 13. Februar herum, da wird das noch genauso auch auf den Podien gesagt und das wird auch von Seiten der Stadt nicht korrigiert und auch nicht kontextualisiert. Und das ist halt eines der großen Probleme, was wir hier haben.
Und vor allem, warum gedenkt diese Stadt immer noch nicht selbst und warum gedenkt diese Stadt nicht am 27. Januar in einer auch nur ansatzweise vergleichbaren Ausmaß den tatsächlichen Opfer des Nationalsozialismus?
Ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ich meine, es hat historische Gründe.
Mhm.
Danke, Russen. Die haben ja auch den Bomben-Holocaust sehr politisch instrumentalisiert und da hat sich ja diese Scheiße erst verstetigt. Aber trotzdem sind wir jetzt eigentlich langsam in der Verantwortung, die Scheiße aufzuarbeiten und sich auch uns mal ganz, ganz damit persönlich auseinanderzusetzen, was für Täter und Opfer wir auch in der eigenen Familie gehabt haben.
Ja. Du hast dazu auch nochmal einen Blogtext geschrieben, der ging...
Das war in dem Blogtext, den ich schon erwähnt habe.
Achso, so, genau, ja, den meine ich ja. So.
Ja.
Und das ging aber tatsächlich bei dir auch nochmal so ein bisschen in die persönliche, in die familiäre Richtung.
Genau. Also ich...
Falls du darüber redest.
Weiß, dass ich über Täter in meiner Familie nicht wirklich viel sagen kann.
Mhm.
Es gibt halt Menschen, die nach dem Krieg auf einmal gar nichts mehr gesagt haben.
Mhm.
Und ich möchte niemanden vorverurteilen, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass es vielleicht Gründe haben könnte. Und es gibt auch eine Person, die sich selbst auf jeden Fall als Opfer des Nationalsozialismus gesehen hat, wo ich auch teilweise schon zustimmen würde, auch wenn die Person trotzdem Mitglied der NSDAP gewesen ist.
Mhm.
Sie hat aber diese Mitgliedschaft gemacht, weil sie nur mit sehr, sehr großem Glück nicht für ein Zugticket in ein Konzentrationslager bekommen hat. Und weil sie dann da auch Angehörige einer, wie wir inzwischen wissen, Erbkrankheit durch sehr kreatives Auslegen von wissenschaftlichen Erkenntnissen vor den Krankenmorden der Nazis bewahrt hat. Und es ist irgendwie so ein etwas ehrfurchteinflößendes, aber auch etwas bestätigendes, dass ich so eine Person in meiner Familie habe, weil ich eben auch dann selber das Gefühl habe, dass ich die Kraft haben könnte, in einer denkbar schweren Zeiten, in einer denkbar schweren Zeit das denkbar Richtige zu machen. Hm. Und das eigentlich sollte gute Erinnerungskultur ausmachen. Aber ja, warum haben wir die denn nicht?
Oh Gott. Ich sage dir. Und damit kommen wir zu den letzten Stadtrat-Shenanigans. Es war... Oh Gott, nee. Eigentlich, ich müsste mir eigentlich immer für den Tag nach der Stadtratssitzung, also eigentlich alle, die in diesem Raum sitzen, müssten sich für den Tag danach eine Therapiesitzung buchen. Es ist... Also was da abgeht. So, steigen wir rein. Ich habe ein paar Themen aus dem Stadtrat mitgebracht. Das erste ist der alte Leipziger Bahnhof. Für alle, die nicht wissen, was das ist eben nicht der Leipziger Bahnhof, sondern das ist der alte Leipziger Bahnhof in Dresden. Das war, und da können wir tatsächlich auch mal ein bisschen Geschichte schreiben, ne? Ein bisschen positive Erinnerungskultur, das war der erste Fernbahnhof Deutschlands. Oha. Also technisch und ingenieursmäßig huiuiui. So. Das war aber auch alles, was Positives dazu zu sagen ist, denn zwischen 1942 und 1945 wurde dieser Bahnhof dann als Deportationsbahnhof genutzt. Tausende Menschen jüdischen Glaubens, politische Gefangene, Kriegsgefangene wurden von dort aus in die Konzentrationslager des Deutschen Reichs transportiert und dort systemhaft getötet. So. Dieser Bahnhof.
Übrigens zum Thema Erinnerungskultur. Ja. Dieses, eine Sache, die Menschen nicht so gut verstehen und wo ich auch gerade bei dem systematischen Tötung ein bisschen aufgeschreckt bin. Systematisch ist noch eine maßlose Untertreibung.
Ja.
Das industriell.
Ja.
Da hat quasi jemand Fabriken gebaut, die dafür da sind, um Tod zu produzieren.
Ja.
Und dieses Level an Ingenieur und Prozessoptimierung und Personal und alles, was du dafür brauchst, um industriell Menschen umzubringen, das ist halt der Punkt, weswegen auch dieses Verbrechen der Nationalsozialismus so eine singuläre Grausamkeit ist, weil wir haben natürlich auch schon davor und auch danach Genozide erlebt. Aber bisher ist es der einzige industrielle Genozid, in dem es Todfabriken gibt.
Ja. Und dieser Bahnhof war sozusagen das Tor dorthin. Ne?
Eines der vielen Tore.
Eines, ja klar, aber für Dresden war es quasi das. Und dieser Bahnhof, der ist in Teilen bis heute noch erhalten. Das heißt, Teile der Gebäude stehen heute noch, sie sind noch als solche zu erkennen. Und jetzt hat sich Dresden dieser Vergangenheit schon mal gestellt. Das ist jetzt der positive Punkt. 2023 gab es einen Beschluss vom Stadtrat, der festgelegt hat, wir wollen dort an dieser Stelle einen Gedenk- und einen Begegnungsort errichten.
Mhm.
Ja, wir sollen einerseits den Verbrechen der Shoah gedenken und vor allem der Opfer. Andererseits möchten wir aber auch für jüdisches Leben heute in Dresden einen Begegnungsort schaffen.
Ne?
Das heißt, lernen aus der Geschichte und miteinander leben für eine gemeinsame Zukunft.
Mhm.
Das war schön. 2024 gab es dann den nächsten Beschluss im Stadtrat, nämlich, dass der Verein Alter Leipziger Bahnhof e.V. mit der Konzeptionierung eines solchen Ortes beauftragt wurde. So, Soweit, so gut. 2025 gab es den nächsten Beschluss, und zwar war das der Haushaltsbeschluss. Dort wurden im Doppelhaushalt 25-26 auch die entsprechenden Finanzmittel eingestellt, damit dieser Verein auch arbeiten kann. Weil das ist ja jetzt nicht, das ist ja kein Nachmittagsschulprojekt, was du dir zusammenstückelst, sondern das ist ja Recherchearbeit, das ist ja wirklich, da hängt ja vieles dran. Das machst du nicht einfach nebenher.
Wieso habe ich das Gefühl, dass jetzt ein großes Aber kommt?
Weil da kommt ein sehr, sehr großes Aber. Dieser Verein hat in 2025 nicht einen Cent bekommen. Das lag daran, weil, klar, du kannst das erstmal in den Haushalt schreiben, aber dann muss es halt trotzdem nochmal klar beschlossen werden, dass jetzt konkret die Gelder fließen. Und das ist in 2025 nie passiert. Auf Drängen der CDU wurde die Entscheidung immer wieder vertagt und vertagt und vertagt. Und die Verwaltung, also namhaft hier Oberbürgermeister Hilbert, hat auch diese Vertagung und Vertagung und Vertagung immer wieder hingenommen, weil ihm bewusst war, ich habe dafür keine Mehrheiten. Und wenn ich das jetzt erzwinge, dass das behandelt wird, dann steht Dresden wieder bundesweit in den Schlagzeilen, weil hier ein Gedenkort für die Opfer der Shoah verändert wird. Deswegen war es irgendwie für Hilbert scheinbar die bessere Option. Wir lassen das einfach liegen und vielleicht fragt ja irgendwann keiner mehr. So. Jetzt haben wir 2026. Und das Problem ist, wenn du Gelder aus dem Haushalt haben willst, dann muss dieser Beschluss auch in dem Jahr getroffen werden, für das du das Geld haben willst. Das heißt, die Gelder für 25 sind unwiderruflich für den Verein verloren. Mhm. Die kriegen dort nichts mehr. So. 2026 gab es jetzt wieder Gespräche und das lag unter anderem an uns. Also Anne, eine unserer beiden StadträtInnen im Stadtrat, hat eine aktuelle Stunde gefordert über die Fraktion, über die PVP-Kooperation. Und damit war dieser Tagesordnungspunkt zwanghaft auf der nächsten Stadtratssitzung. So, das heißt, im Januar war das Thema auf der Tagesordnung und da ging auch nichts mehr dran vorbei. Und da gab es jetzt eine Kompromisslösung mit der FDP, Freie Bürgerfraktion, sodass wir eine Mehrheit, theoretisch auf dem Blatt Papier hatten, ne? Also wir hatten eine Mehrheit von 36 Stimmen.
Okay.
Von, ne, 70. Das ist eine Stimme Mehrheit.
Hui.
Und dass diese bestand aus FDP, Freie Bürger und der PVP-Kooperation, den Grünen, Linken, der SPD, dem BSW und dem fraktionslosen Johannes Lichti. Und jetzt die einzelne Stimme, der Oberbürgermeister.
So. Oha.
Also er hat, muss man ja auch manchmal sagen, wenn er für das Richtige die Hand hebt, hat er an dieser Stelle mal gemacht. Dieser Kompromiss beinhaltet jetzt, der Verein kriegt jetzt 75.000 Euro, um seine Arbeit aufnehmen zu können. Und zum Ende des Jahres, wenn die ersten Ergebnisse präsentiert werden, soll es nochmal 25.000 Euro geben, quasi für das Ergebnis.
Ne? Das ist irgendwie nicht so viel, aber
immer. Nee, aber tatsächlich gut. Viel mehr war auch nicht vereinbart. Die 100.000 standen quasi so und die sind jetzt halt leicht aufgespalten worden.
Okay.
Und die Debatte im Stadtrat, die war mehr als grotesk. Also da sind auch fadenscheinigste Argumente angeführt worden und auch wirklich schlicht Falschaussagen, die dort getroffen wurden. Also gut, ich habe jetzt gesagt, 36 Stimmen dafür. Es gab keine Enthaltung, das heißt, alle anderen waren dagegen. Gegen die Konzeption eines Gedenk- und Begegnungsortes. So.
Okay, kannst du das mir irgendwie... Also, ich weiß, dass du das persönlich nicht rechtfertigen kannst, aber
ja.
Was würde denn deiner Meinung nach eine CDU-Person mir antworten, wenn ich frage, sag mal, warum bist du dagegen?
Also, ich kann dir jetzt also erstens wirklich, wir wollen das nicht und ist das nicht zu teuer? Und also nicht, also das, was niemand ausspricht, ist A, können wir dieser Schuldkult und müssen wir das wirklich und ist das nicht alles so? Das sagt keiner. Offiziell. Aber du hörst es. Du hörst es zwischen den Zeilen. Das hörst du ganz deutlich. So, dann stellt sich ein Team Zastro hin und sagt, das ist uns zu teuer. 100.000 Euro in einem Milliardenhaushalt. So.
Es tut mir leid, aber 100.000 Euro sind für die Konzeption von einem Gedenkort auch wirklich nicht viel Geld.
Also man muss auch wirklich sagen, für diesen Sachverhalt. Ne? Also ich weiß, wie hat es Anne immer so schön ausgedrückt, wir reden jetzt hier nicht von einer Veranstaltung oder einer Förderung vom Tanzverein in der Stadtnachbarschaft, sondern wir reden von einem Gedenkort für die Opfer der Shoah.
Weißt du gerade zufällig, wie viel eine neue Straßenbahn kostet?
Genau.
Nö. Also können wir bei Bombardier gucken, wahrscheinlich kann man den ein.
Aber Straßenbahn will 10 Tastro ja auch nicht. Aber auf jeden Fall, das war deren Argument, das ist zu teuer. So, das Hauptargument, und ich nutze dieses Wort im losesten möglichen Zusammenhang, ist, uns gehört ja das Grundstück nicht. Dieses Grundstück gehört nicht der Stadt Dresden, es gehört der Globus Handelskette. Und die Globus Handelskette ist ja seit Jahren mit der Stadt in Verhandlungen. Die wollen ja hier so einen riesengroßen Globusmarkt reinstellen. Ne? Und denen gehört jetzt dort ein Grundstück um den alten Leipziger Bahnhof rum. Ne? Und die wollen ihr Ding in Dresden aufbauen. Dort sollen sie es aber nicht bauen und sind jetzt mit der Stadt in Verhandlungen, das in der Friedrichstadt stattdessen zu bauen. Ein Grundstückstausch soll dann stattfinden. Es ist ganz wie im Gespräch, das jetzt da jetzt ins Detail zu gehen, wäre komplett zu viel an der Stelle. Aber was die Sache ist, erstens, wir lassen uns hier von einem Handelsunternehmen erpressen und die wissen, was dort ist. Also die wissen, was der alte Leipziger Bahnhof mal war. Ne? Das heißt, die erpressen uns hier wirklich bewusst mit einem Grundstück, auf dem Massendeportationen stattfanden. Damit erpressen die uns. Das heißt, das ist deren Verhandlungsmasse. Und weil eben das Grundstück noch Globus gehört, sagt die CDU jetzt, naja, solange das nicht geklärt ist, müssen wir ja hier nicht konzeptionieren. Die Schwierigkeit ist allerdings, wenn wir nicht an den Konzeptionsarbeiten weitermachen, dann gehen uns auch potenzielle Fördergelder in der Zukunft verloren. Also wenn quasi jetzt nicht weiter dran gearbeitet wird, dann können wir später uns nicht um Fördergelder für diesen Gedenkort oder für dieses Konzept bemühen. Und jetzt muss man ja wirklich sagen, es ist unabhängig davon, ob uns dieses Grundstück jemals gehören wird, Klammer auf, vielleicht sollten wir mal wieder jemanden enteignen, Klammer zu, ist es doch nie verkehrt, zu diesem Thema, ne? Also zu den Verbrechen im Dritten Reich, zum Holocaust und all den Opfern Recherchearbeit und Konzeptarbeit zu leisten. Also da muss man jetzt wirklich sagen, wann ist das denn jemals verkehrt? Selbst wenn uns das Gebäude nie oder diese Fläche niemals gehören sollte.
Aber vor allem, ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, also als ob eine Stadt Dresden nicht ein Denkmal notfalls auch gegen den Willen eines Eigentümers vor Abriss schützen könnte.
Ja.
Also als ob dann eine Stadt Dresden keine Handhabe hätte, wenn sie es wollte.
Hätte sie, wenn sie denn, das ist halt das Ding. Genau, also der OB sagt, natürlich sind wir in Gesprächen, wo ich mir denke, naja, aber irgendwie scheint das ja seit mehreren Jahren nicht zu fruchten, die Gespräche, es bewegt sich nichts. Und all die Fraktionen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, uns gehört das Grundstück nicht und das geht nicht, von denen hörst du aber auch keinerlei Bemühung und keinerlei Druck, dass sich an dieser Grundstücksfrage was ändert. Ach so, und dann gab es natürlich noch die AfD und die AfD. So, die AfD hat auch gesprochen, hat sich vorne hingestellt und da war einer der Hauptgründe, warum man dagegen stimmt. Also nicht wortwörtlich, aber die hassen den Verein. Ja. Weil es ist klar, logischerweise, wer macht Gedenkarbeit in Deutschland? Das sind halt linke Leute. Ne? Dementsprechend hasst die AfD diese Leute, die dort diese Gedenkarbeit machen. Und da wurden solche wunderschönen Formulierungen getroffen wie, ja, diese Leute leben ja nur von der Konzeptionsarbeit und nicht für die Konzeptionsarbeit. Auf gut Deutsch, die wollen ja nur, dass wir ihnen Geld in den Rachen schmeißen.
Genau. Solche Art von Leuten arbeiten in solchen unfassbar prekären Arbeitsbedingungen, wo sie irgendwelche öffentlichen Projekte machen und sich mit Scheiß-Themen auseinandersetzen müssen. Genau das sind der Schlag von Leuten, die das nur machen, weil sie Geld wollen. Ja.
Ich empfehle euch die Reden von unserer Stadträtin Anne. Sie hat zweimal gesprochen, einmal zur grundsätzlichen Sache und dann ist sie noch einmal auf die CDU eingegangen, nachdem diese dort ihre Scheinargumente vorgetragen hat. Das hat tatsächlich auch dazu geführt, dass dann am Ende die Fraktionsvorsitzende von der CDU auch nochmal nach vorne gekommen ist und die wurde sehr emotional, weil die sich natürlich von allen Seiten jetzt bombardiert gefühlt hat, weil die CDU halt einen Holocaust-Gedenkort ablehnt. Zu Recht. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt von dem Thema zum nächsten komme, aber Holla die Waldfee, das ist, so läuft Gedenkpolitik in Dresden.
Ja, aber eigentlich zum Thema, man kann gar nicht fassen, wie furchtbar der Stadtrat funktionieren kann, passt doch eigentlich super zum nächsten Thema.
Ja, reden wir mal über was Schönes.
Ich dachte, das ist auch schon wieder ein Skandal.
Das ist diesmal kein Skandal, das ist jetzt einfach alles nach, so wie es sein muss, ist halt leider, also ne, wir hatten einfach Pech. Und zwar, als nächstes auf der Tagesordnung im Stadtrat war der Fuß- und Radentscheid. Also die Initiative Fuß- und Radentscheid hat ein Bürgerbegehren initiiert, hat Unterschriften gesammelt und ihre Forderung war der Ausbau der Fuß- und Radinfrastruktur und eine natürlich damit auch entsprechend eine Finanzierung in den nächsten Jahren, um diese Infrastruktur für Fußverkehr, für Radverkehr in Dresden voranzutreiben. Man braucht dafür, nagel mich jetzt nicht fest, ich glaube, es sind 21.000 plus minus, ne, Unterschriften. Mhm. Sie hatten knapp 19.000.
Okay.
Damit haben sie das notwendige Quorum nicht erreicht und der Stadtrat musste rein schon aus formellen Gründen diesem Bürgerbegehren nicht stattgeben. Ne? Aber,
okay.
Aber, also die hätten auch, wenn sie die 21.000 geknackt hätten, der Stadtrat, der Oberbürgermeister, sie hätten irgendeine Lösung gefunden, wie sie es trotzdem hätten ablehnen können. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir haben dort mit der Initiative Fuß- und Radentscheid nochmal gesprochen und es hat dann quasi, wir haben unser Rederecht abgetreten in dieser Debatte und der Tobias, der dort mit tätig ist bei der Initiative, hat nochmal ein paar sehr clevere Worte verloren im Stadtrat. Ne? Also klar, er hat dort, wie will ich es jetzt mal ausdrücken, also ich will nicht sagen, er hat seine Niederlage eingesehen, aber er hat sich hingestellt, hat gesagt, hier Leute, ja, wir haben nicht die entsprechenden Unterschriften, aber nichtsdestotrotz 19.000 Unterschriften sind halt schon mal eine Hausnummer.
Mhm.
Das kann und sollte und darf in der Zukunft von der Kommunalpolitik hier in Dresden nicht ignoriert werden, weil du hast einen wachsenden Anteil in der Bevölkerung, die sich diese Art von Infrastruktur wünschen und diese Art von Verkehrswende. Und er hat eben nochmal an den Stadtrat appelliert, hat gesagt, hier, bitte sorgen Sie dafür, dass in Zukunft in die effizienteste Verkehrsart investiert wird. Und das sind eben Fuß- und Radverkehr.
Und man muss ja auch ganz was sagen, also die Leute wählen ja nicht nur mit ihren Unterschriften, die wählen ja auch mit dem Verkehrsmittel, das sie wählen.
Ja, ja.
Und auch da sehen wir, dass immer mehr Menschen sich für ÖPNV und für Fuß- und Radverkehr entscheiden in Dresden und immer weniger Leute auf das Auto angewiesen sein werden.
Ja. So ist das. Und dann, oh Gott, dieser Fiebertraum. Ich kann das Thema, aber wir müssen ja, ne? Ich habe es reingeschrieben, also müssen wir es jetzt auch machen. Die Bundesgartenschau 2033, hip hip hurra. Also, Dresden wird 2033 die Bundesgartenschau ausrichten. Wir haben uns mit einem bombastischen Konzept beworben. Es war holla die Waldfee, es war stadtumgreifend. Wir machen hier was und wir machen dort was und wir machen da und dort. Und dann haben wir den Zuschlag bekommen und festgestellt, scheiße, das kostet Geld, lass mal weniger machen. Ich bin wirklich auch ein bisschen angepisst, weil von diesem großen, großen Konzept, mit dem sich Dresden beworben hat, ist eigentlich fast nichts mehr übrig. Das ursprüngliche Konzept war Trümmerberge erwachen zu neuem Leben. Das heißt, man hat sich drei Orte in Dresden rausgesucht, wo eben nach dem Krieg damals der ganze Schutt abgeladen wurde.
Mhm.
Das sind eben quasi jetzt drei Hügel im Dresdner Stadtbild und dort ist jetzt halt mehr oder weniger hübsch was drüber gewuchert oder nicht. Auf jeden Fall diese Areale wollte man jetzt über die Bundesgartenschau
aufwerten,
nennen wir es so, genau. Und dazu gab es noch Ansätze zu Klimaresilienz, Hitzeresilienz. Man wollte Durchlüftungskorridore schaffen, durch Begrünung Stadtteile miteinander verbinden und verknüpfen. Das war das ursprüngliche Konzept.
Das ist tot. Das klingt viel zu sinnvoll, als dass es umgesetzt
wird. Ja, das ist auch tot. Also verabschiede dich davon. So, was übrig geblieben ist, ist das neue Konzept mit dem Titel Wir pflanzen Zukunft.
Mhm.
So, alles nördlich der Elbe ist raus.
Okay, also Zukunft gibt es nur
unten. Zukunft gibt es nur unten, also im Süden. genau, die neuen Ballungs-, die Kernareale, heißt das immer, sind jetzt der Südpark, der Kiessee Leuben und die Galopprennbahn. Und ich übrigens noch einen kleinen Einschub. Es gab einen unglaublich peinlichen Patzer bei der Vorstellung dieses Konzeptes. Das war irgendwann im November oder so. Und dazu wurde auch noch so ein Pamphlet rausgegeben. Also es gab eine Broschüre, Dresden pflanzt Zukunft 2033, Momentum Buga, ladidadida. Und die Bilder, die da drin waren, die waren mit KI erstellt. Was ja, wo ich sage, kann man wahrscheinlich irgendwie, kann man bestimmt rechtfertigen, ne, wenn man das unbedingt braucht. Schwierig.
Nicht sehr professionell.
Ja, es wirkt vor allem nicht professionell, wenn scheinbar niemand die Bilder nochmal überprüft. Oh. Das heißt, wenn dort eine Frau plötzlich mit an einer Hand 6 Finger hat, wenn das ein oder andere Lächeln oder der ein oder andere Blick ein bisschen komisch glasig verschwommen ist, wenn Kinder begeistert durch die grünen Wiesen Fahrrad fahren, aber die Fahrräder haben keine Pedale. So, das ist jetzt mittlerweile übrigens korrigiert worden. Ne? Also ich habe extra nochmal geguckt heute, ob sie noch die alte Broschüre online haben, aber nein, sie haben die Bilder geändert. aber das war wirklich wieder so ein Facepalm-Moment erster Güte. Naja, jetzt habe ich gesagt, die Kernareale sind Südpark, Kiesel-Leuben und Galopprennbahn und das letzte Areal, das ist auch so der ziemlich größte Kritikpunkt, weil was hat eine Galopprennbahn mit einer Bundesgartenschau zu tun? Es sollen...
Ich frage mich auch, was die mit Ruinen zu tun hat, aber es ist ja
trotzdem... Das ist ja vorbei, genau, das ist so. es sollen mehrere Millionen Euro in die Galopprennbahn fließen, unter anderem, um die Tribüne zu sanieren, die Ställe zu sanieren, einen 2,5 Millionen Euro Parkplatz zu bauen. Das geht in die Bundesgartenschau, also jedenfalls in das Areal Galopprennbahn.
Kleine Verständnisfrage.
Warum?
Wollen wir gerade, während wir den Gedenkort für die Shoah nicht 100.000 Euro geben wollen, was ein Gedenkort ist, von dem quasi alle schon mal gehört haben oder gehört haben sollten, da nicht in ein Konzept investieren, aber mehrere Millionen in eine Pferderennbahn, von der ich gerade zum ersten Mal gehört habe.
Mensch, du, siehst du mal, wir lernen immer noch was Neues. Das ist übrigens Doppelmoral Stufe 1, aber wir wären ja nicht Dresden, wir haben ja Doppel-D, ne? Deswegen haben wir auch Doppel-Doppelmoral.
Ah.
So jetzt das Geilste, das Grundstück der Galopprennbahn.
Nein!
Es gehört uns nicht.
Nein!
Doch, das ist vor Jahren vererbpachtet worden. Wir haben an sich dort kein Mitspracherecht, wie dieses Grundstück später mal genutzt werden soll. Und jetzt das Geilste ist, Martin hat in allen Ausschüssen, in denen er saß, auch Anne hat, ne, also alle Fraktionäre dort in der PVP-Kooperation, haben in den Ausschüssen nach einer Erklärung gefragt, wie das denn geht, wenn uns das Grundstück nicht gehört. Es gibt keine schriftlichen Vereinbarungen mit dem Eigentümer. Das heißt, alles, was wir dort rein investieren, im Zweifelsfall machen die nach 2033, wenn das Ding dann durch ist, machen die zu und sagen, okay, ab sofort ist wieder mit Eintritt oder so. Ne? Also, oder machen sonst was damit.
Die müssen uns erstmal aufs Grundstück lassen.
Dieses Grundstück gehört nicht der Stadt und das ist das Lustige. Und da ist übrigens da nochmal, also ich empfehle A, die Rede von Martin Schulte-Wissermann, die verlinken wir euch dann auch nochmal im Stadtrat, wo er genau das nochmal gefragt hat und auch im Stadtrat konnte ihm die Verwaltung keine Antwort dazu geben. Und ich empfehle auch, das ist ein ganz kurzer Schnipsel, es sind 30 Sekunden, aber... Max Aschenbach von Die Partei ist dann auch nochmal am Ende der Debatte ans Mikrofon gegangen und hat wirklich also das D in CDU steht für Doppelmoral, hat dann nochmal die CDU angesprochen und hat gesagt, liebe CDU, vor 2 Stunden habt ihr gesagt, wir können dort nicht einen Gedenkort konzeptionieren, weil uns das Gelände nicht gehört. Und jetzt sagt ihr, obwohl uns das Gelände nicht gehört, lass mal dort für mehrere Millionen Buga Spaß machen. Also das war wirklich, diese Debatte war ein absoluter Fiebertraum. Sie ging auch über Stunden.
Ich habe noch eine Detailfrage, ich weiß nicht, ob du es mir sagen kannst. Weißt du, ob zufällig die Grundstücke der Trümmerberge Dresden gehören?
Der Südpark auf jeden Fall und ich glaube Kiesel-Leuben auch. Und das, was in der Neustadt gewesen wäre, dieser Proschhübel, auch der ist meines Erachtens in Dresdner Besitz. Es gab ein paar Gelände, es gab ein paar Grundstücke in dem alten Konzept, ne, die nicht uns gehörten, aber die gehörten wiederum dem Freistaat. Also ja, da kann man ja Vereinbarungen treffen. Aber halt, wenn du jetzt sagst, okay, das gehört halt einem Betreiber von der Pferderennbahn, man muss auch, das, und man muss auch, also von allen Sachen eine Galopprennbahn. Diese Tiere, die dort auch durch diesen Ring dort gejagt werden, mit schaumigem Schweiß unterm Sattel und Blutschaum aus dem Mund, und es ist kein schönes Bild, Pferderennen. Nee. Was das auch im Bereich der Nachhaltigkeit und des Tierwohls, womit auch eine Buga meines Erachtens ein bisschen was zu tun haben sollte, wie man das rechtfertigt, auch das konnte uns bisher noch keiner erzählen.
Das Krasse ist ja auch bei Rennpferden, die werden ja auch quasi in Isolationshaft gehalten. Also die können sich zwar meistens den Horizont anschauen, aber Pferde sind eigentlich auch Herdentiere, aber Rennpferde sind ja so absurd teuer, dass die meisten Besitzer von Rennpferden die auch nicht mit anderen Pferden auf die Weide stellen, damit sie nicht irgendwie mal verletzt werden oder so. Weil Pferde, naja, gehen halt auch eher so kräftig, liebevoll miteinander um.
Ja.
Und ich verstehst du, warum eigentlich das alte Konzept gestorben ist?
Zu teuer vermutlich. Zu groß gedacht. Weil es sieht ja finanziell jetzt einfach doof aus. Also böse Zungen munkeln auch, all das, was jetzt die Bundesgartenschau mehr oder weniger im öffentlichen Raum umsetzen wird oder was für die Bundesgartenschau umgesetzt werden soll, sind sowieso Projekte, an die wir uns hätten wagen müssen in den nächsten Jahren. Also es gibt auch Kritiker der Buga, die sagen, hey, Sanierung Südpark oder so, das war doch sowieso auf dem Wunschzettel für die nächsten x Jahre. Ne? Und jetzt machen wir es halt im Rahmen der Buga.
Die Finanzierungsspitze. Das ist prinzipiell nicht verwerflich für mich als Stadt, dass man halt gewisse Projekte, die man auch so, die so schon dran gewesen sind, noch mit anderen Förderungen zusammenlegt, um effizienter zu arbeiten. Das ist ja auch genau das, was halt eine vernünftige Stadt machen sollte. Mhm. Aber was jetzt Pferde, also nee, ich verstehe noch nicht, was die Pferderennbahn mit der Buga zu tun hat.
Ach so, kleiner Bonus übrigens noch, die Mittel, die wir noch so vom Land uns erhoffen, sind genau das, Mittel, die wir uns erhoffen. Auch dort haben wir noch nichts schwarz auf weiß, dass wir die Gelder kriegen. Das heißt, hier ist auch nochmal die große Befürchtung, dass wir in ein paar Jahren dastehen und dann müssen wir wieder irgendwo anders was wegstreichen, weil um Gottes Willen, wir könnten ja nicht an der Buga streichen. Also die Buga wird uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen, ist dann natürlich auch mit einer grandiosen Mehrheit beschlossen worden vom Stadtrat. Es ist mittlerweile so, aufgrund dieser nicht geklärten Finanzfrage, aufgrund dieser Galopprennbahn, die Parteien, die bei uns quasi in der Fraktion sich engagieren, also Piraten, Volt und die Partei, haben das Konzept alle abgelehnt.
Mhm.
Weil sie sagen, hey, also insbesondere Jesse von Volt, ne, die sitzt ja quasi für uns in diesen ganzen Ausschüssen für Bildung, für Jugendhilfe. Ne?
Mhm.
Die sitzt dort seit einem anderthalben Jahr im Stadtrat und muss quasi ständig ertragen, dass hier was gekürzt wird und da was gestrichen und hier Leute entlassen werden. Und hört dann quasi aus anderen Ausschüssen, ja, wir planen hier eine Buga und 2,5 Millionen für einen Parkplatz vor der Pferderennbahn, so und so viel, 100.000 Euro für Sanierung dort und da. Da denkst du dir halt schon, was zum Fick? Also was ist uns unsere Jugend wert, ne? Und das ist halt auch einer der Gründe, warum sie jetzt sagt, nee, ich kann das nicht mehr guten Gewissens unterstützen. Apropos Jugendhilfe, also man merkt nicht nur im finanziellen Bereich, was hier den höheren Stellenwert hat, nämlich die Buga, sondern man hat es auch in der Debatte gemerkt, die Buga-Debatte ging über Stunden, die ging so lange, dass am Ende wirklich einfach die Sitzung vorbei war und dass dann durchaus zwei wichtige Punkte im Bereich Jugendhilfe runtergefallen sind. Das heißt, die kommen dann erst wieder in der nächsten Sitzung des Stadtrats drauf. Da übrigens auch ganz liebe Grüße an die Grünen, die sich dann zum Ende der Debatte ein persönliches Hin und Her mit Johannes Lichti geliefert haben, was denn jetzt grün an dieser Buga ist und was nicht. Wir wünschen euch, was diese Traumabewältigung angeht, ganz viel Erfolg. Jugendhilfe. 2025 war ein dunkles Jahr für Bildung und Jugend. Es wurde unglaublich viel gekürzt, vor allem im Bereich der freien Träger. Und jetzt gibt es eine Vorlage, die eine, also wirklich nur eine Teilkorrektur dieser Kürzung anstrebt. Und zwar insbesondere sollen drei Einrichtungen profitieren, beziehungsweise eine soll profitieren und zwei sollen eventuell wiederbelebt werden. Das ist aber noch unklar. Drei Jugendhäuser in Dresden, einmal das Checkout in der Sedlitz und die Oase in Pieschen. Diese beiden mussten übrigens schon schließen, weil eben dann 2025 die Mittel ausgelaufen sind. Und was noch existiert, aufgrund der sehr großen Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, ist das Moosmutzelhaus in Löbtau. So. Mhm. Und diesen dreien sollten jetzt nochmal ein paar Gelder nachgeschossen werden, damit A, das Moosmutzelhaus weiter erhalten bleiben kann und damit... Also es gibt keine, also auch von den ehemaligen Trägern vom Checkout und von der Oase gibt es keine Bestätigung, dass sie die Arbeit wieder aufnehmen können, ne? Weil die Leute sind weg, die Orte sind zu, das Inventar ist teilweise verkauft worden. Aber trotzdem soll ein Budget zurückgehalten werden, dass vielleicht irgendein Nachfolgeangebot dort in diesen Arealen, in dieser Gegend, in Niedersedlitz und in Pieschen aufgebaut werden kann. So richtig Hoffnung, dass das klappen kann, hat eigentlich niemand, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber immerhin, das Moosmutzelhaus kann damit gerettet werden. Die müssen sich jetzt allerdings noch mal ein paar Wochen über Wasser halten, weil eben der Stadtrat länger über die Buga reden wollte, als noch ein paar Punkte abhandeln.
Alter.
Punkt. Uiuiui, jetzt habe ich ganz lange über Stadtrat gegangen. Also das war, ja, mehr war es übrigens auch nicht. Das war die gesamte Stadtratssitzung, weil halt,
ne? Ich verstehe das. Also ich verstehe das wirklich nicht. Vor allem, ich meine, okay, ich weiß ja nicht, wie vielen euch das bewusst ist, wofür das Orange in der Piratenpartei steht. Das ist rot.
Ich weiß es. Weißt und ich weiß auch, warum es überall sonst violett ist.
Wofür steht das Orange denn?
Naja, Rot mischt man aus Rot und Gelb. Na? Und Violett, das ist ja unsere Zweitfarbe, mischt man aus Rot und Blau. So. In Deutschland hat ja jede Partei oder jede politische Strömung hat eine Farbe. Ne? Die Sozialdemokratie oder der soziale Anstrich, der Sozialismus, die sind üblicherweise rot. Und in Deutschland ist die liberale Strömung üblicherweise gelb. Deswegen kennt man SPD und Linke mit Rot und FDP, wenn man sie noch kennt, als Gelb. Und in anderen Ländern ist eben diese liberale Strömung üblicherweise blau. Deswegen sind fast alle anderen Piratenparteien auf der Welt lila. Nur wir sind halt irgendwie besonders und sind orange. Aber warum fragst du?
Naja, weil halt das eben genau der Punkt ist, den Leute, also den ich vor allem auch bei den pseudoliberalen Parteien in Deutschland immer wieder vergesse, ist, Die verstehen nicht, wie essentiell ein funktionierendes soziales Netz auch für einen erfolgreichen Staat ist.
Mhm.
Also, naja, so ein Jugendzentrum schließt halt. Was hat denn das schon für die Stadt an Geld erwirtschaftet? Und ich jetzt muss sagen, Leute, Jugendzentren verhindern, dass Kinder und Jugendliche in die Kriminalität abrutschen.
Ja.
Jugendzentren stabilisieren Menschen, die aus richtig schwierigen Familienverhältnissen kommen.
Ja.
Jugendzentren sparen dem Gesundheitswesen richtig viel Geld, wenn Kinder, bevor sie richtig schlimme psychische Störungen entwickeln können, irgendwo abgefangen werden und betreut werden und ein soziales Umfeld haben.
Mhm.
Und letztendlich ist es halt auch genau diese gute soziale, also die gute Versorgung auch von insbesondere sozial schwachen Bevölkerungsgruppen, die wir brauchen als Gesellschaft, damit wir ArbeitnehmerInnen haben können, damit wir eine Wirtschaft haben können, damit wir unsere Kultur erhalten können, unseren okay. Ich war relativ lange hier nicht wirklich aktiv, weil ich gerade etwas furchtbar Wildes tue. Ich erfülle gerade den Traum von FDP und Union.
Du arbeitest.
Nee, noch viel schlimmer. Ich gründe.
Nein.
Ja.
Verrückt.
Ich habe ein Unternehmen gegründet, Polynomial Games. Wir machen... Also, ich habe das gegründet, weil ich eigentlich das, was ich machen wollte, nicht irgendwo tun kann, weil es das Unternehmen, was ich bräuchte, noch nicht gibt. Hm. Weil eigentlich bin ich seit Jahren der Meinung, es sollte mal öffentlich-rechtliche Videospiele geben. Hm. Nur irgendwie ist das... Naja...
Das ist in der politischen Landschaft nicht vertreten, außer bei uns.
Ja, warum ist es wohl hier vertreten, komischerweise? Und deswegen habe ich eine Firma gegründet, die sich zur Mission setzt, diese Art von Spielen zu produzieren. Mhm. Auch in einer Art und Weise, die ich für meine mit meiner Behinderung vereinbaren kann. Mhm. Und da schaffe ich übrigens auch gerade tatsächlich Arbeitsplätze. Das wird, also aktuell wird dieses Unternehmen auch gestützt durch viel staatliche Zuwendung, was ich sehr positiv finde. Also da gibt es wirklich sinnvolle Förderprogramme, die mich relativ gut dabei, die mich dabei gut unterstützt haben, zu diesem Punkt zu kommen, dass ich diese Gründung machen kann.
Ja.
Ich habe es natürlich nicht alleine geschafft. Ich habe da eine Mitgründerin, die letztendlich mich in allen bürokratischen Fragen und Geschäftsführungsfragen, ja, die mir das abnimmt.
Nee, das ist unglaublich wichtig. Das ist so wichtig. Also das ist das, wo, glaube ich, es bei vielen Leuten, die eine Idee haben, ne, die was können, die ein Talent haben, die Skills haben und die eine Idee haben, aber dann scheitert es daran, dass die einfach diesen unternehmerischen Teil, ne, also der Finanzteil, der Büroteil, der Organisationsteil.
Genau.
Ja.
Und im Übrigen muss ich jetzt an dieser Stelle auch mal noch als zweiten Sieg an die FDP. Die Bürokratie in Deutschland ist wirklich zu kompliziert.
Ja.
Also was ich da an absurden Geschichten mit Ämtern erlebt habe, ist wirklich hanebüchen.
Ja.
Und ich muss sagen, es gibt auch sehr viele Ämter, die immer mal wieder sehr viel Verständnis haben und auch, wo man mal anruft, da mit kompetenten Leuten redet, die einem auch gut weiterhelfen können. Aber auch die Ämter sind von der Bürokratie super überfordert. Und ja.
Kurze Zwischenfrage. Wo findet man dich, euch, beziehungsweise eure Firma? Also für alle die, die jetzt beispielsweise hier sitzen und das hören und sagen, hey, das klingt spannend. Also gibt's schon was zu finden?
Also ihr könnt auf Mastodon nach Frame of Mind suchen.
Okay.
Das ist bei gamedev.place und das ist quasi unser Debütprojekt.
Okay.
Ihr könnt auch auf Blue Sky, ich weiß, ich werde hier Protest erhalten, dass ich diese Plattform bewerbe, ist unsere Firma vertreten und noch viel schlimmer auf LinkedIn. Aber auch...
Gib mir kurz das Lineal, damit ich dich verprügeln kann.
Ja, der Punkt ist ich bin halt gerade sehr um die praktische Umsetzung von Sachen
alles
gekümmert.
Gut.
Ich setze Nextcloud auf, ich mach gerade sehr viel von der Infrastruktur im Hintergrund ab. Und diese nervigen Sachen, die halt eine Geschäftsführung macht, damit wir irgendwie unter GründerInnen und Unternehmen sichtbar sind,
ja.
Das ist erstens gar nicht meine Verantwortung. Also kannst du bitte gerne meine Geschäftsführerin dafür hauen.
Gut.
Und zweitens, ist das halt auch diese ganz pragmatischen Kompromisse, die man auch irgendwo eingehen muss, damit man überhaupt erstmal ein gescheites, progressives Projekt auch zum Laufen bekommt.
Hm.
Also manche Tode muss man leider sterben und mit manchen Prinzipien muss man auch ein bisschen brechen. Auch wenn ich schon sehr bemüht bin, dass wir zum Beispiel sowas wie, wir sind gerade noch auf Google Workspaces.
Hm.
Und das sehe ich als ein ziemlich unvereinbares Risiko für das Unternehmen an. Und wir werden das nicht mehr lange sein. Aber trotzdem hatte ich halt bisher noch nicht die Zeit und die Muße, eine Nextcloud ordentlich aufzusetzen.
Ja.
Okay, zurück zu dem eigentlichen Punkt. Der Punkt ist, ich hätte das ohne meine Mitgründerin nicht geschafft,
ja.
Aber ich hätte das vor allem auch nicht ohne gute Sozialleistungen geschafft. Weil ganz ehrlich, ich hatte das Glück, dass ich mit meinem Autismus sehr früh diagnostiziert wurde.
Mhm.
Hätte ich nicht Schulbegleitung bekommen, hätte ich nicht frühestens Therapie bekommen, gäbe es nicht Ganztagsangebote für mich, die mir Sozialkompetenz gegeben hätte, dann könnte ich gerade diese Verantwortung, die ich für diese Gründung übernehme und auch die Öffentlichkeitsarbeit, könnte ich gerade nicht tun.
Ja.
Und auch die politische Arbeit bei den Piraten hat mir sehr, sehr viele wesentliche Skills und Routinen vermittelt und übrigens auch immer mal wieder im Büro gegeben, was mich erst dazu befähigt hat, dieser Gründung nachzugehen. Und ich habe eine anerkannte Schwerbehinderung und ich beziehe da Sozialleistungen, die mich in meinem Alltag strukturieren, unterstützen. Und auch ohne diese Sozialleistungen, übrigens auch ohne die Therapie, die ich für mein ADHS bekommen habe, ich wäre nicht in der Lage gewesen, diese Sache zu stemmen und diese Arbeitsplätze zu schaffen. Und wie wichtig mentale Gesundheit, wie wichtig eben auch Unterstützung von sozial schwachen Gruppen, dafür ist, dass halt irgendwie etwas passiert in einer Demokratie und dass auch eine Wirtschaft am Laufen bleibt. Das verstehen diese ganzen Lackaffen von der CDU nicht. Und mit Wirtschaft meine ich nicht in Kapitalismus, wo halt irgendwie Jeff Bezos sagt, wo der Hase läuft. Mit Wirtschaft meine ich eine gesunde Kultur aus kleineren Unternehmen und Vereinigungen, die ein lebenswertes Land und eine lebenswerte Stadtgesellschaft prägen.
Ja.
Und an dieser Stelle übrigens auch nochmal, um ein kleines Kontra gegen sehr tiefrote Menschen zu sagen, Wirtschaften ist nicht das gleiche wie Kapitalismus.
Das stimmt.
Und es gibt Formen von nachhaltigen Wirtschaften, in denen Leute nicht total ausgebeutet werden, aber dafür braucht es halt auch Leute, die aus Familien kommen, die schon eher ausgebeutet worden sind, um überhaupt erstmal das Problembewusstsein zu schaffen und auch Lösungen zu entwickeln, die actually nach vorne gehen, nicht nach hinten.
Tja.
Und aber bei der Inklusion und bei den Sozialleistungen, so wird ja immer als erstes gespart.
Ja.
Und das ist halt, da kann man auch wieder nur sagen, haben wir nichts aus der Geschichte gelernt. Ich meine,
wir sind generell recht lernresistent, also egal.
Alan Turing. Total faszinierend, wenn man so wissenschaftliche Paper zum Thema ADHS liest und dann so Beispiele Alan Turing, der halt im Wesentlichen das beigetragen hat, dass die Nazis besiegt werden konnten.
Ist er nicht so ein bisschen auch der Vater des Computers?
Schon auch.
Okay, ich möchte jetzt nicht in die Details rein, weil das...
einer der vielen, aber schon ein signifikanter. Und durch sein besonderes und einzigartiges Gehirn hat er diese Leistungen erbringen können, die halt sonst nicht viele Menschen hätten tun können. Und trotzdem wurde er von den Faschisten im eigenen Land dann letztendlich in den Suizid gebracht.
Ja.
Und jedes Mal, wenn Friedrich Merz irgendwie fordert, dass man irgendwie flexible Arbeitszeitenregelungen, dass man irgendwie Kassenplätze, dass man Sozialleistungen, dass man all die Sachen, die mich befähigt haben, eine Firma zu gründen, dass man all die Sachen abschaffen muss.
Ich weiß.
Ich verstehe diese Entscheidung nicht. Und es ist so viel heiße Luft und politisches Gehabe, und eine aktive Abneigung gegen die Techniken, die tatsächlich erwiesenermaßen helfen, uns in eine lebenswertere Zukunft zu bringen.
Ja, das war eine sehr schöne Überleitung. Also mir hätte schon die heiße Luft als Überleitung gereicht, muss ich sagen. So, es geht um Windkraft.
Ja.
Damit habt ihr jetzt nicht gerechnet. Wobei, wir haben am Anfang gesagt, es geht um Windkraft.
Ja, und wir haben auch heiße Luft und Technologien, die uns eine lebenswerte Zukunft ermöglichen.
So, und jetzt, liebes Dresden, halt dich fest. Es könnte nämlich sein, dass du doch Windräder kriegst.
Nein.
Ah, doch. Ach je, ich sage dir. Also, der Stadtrat hat in seiner unendlichen Weisheit 2013 beschlossen, das gibt einen Beschluss, das sind ganz viele Punkte und irgendwo ganz weit unten steht, Dresden spricht sich gegen die Errichtung von Windkraftanlagen aus. Eingegangen in die öffentliche Diskussion ist das eigentlich nur als Windkraftverbot. Ne? Also auf gut Deutsch, keine Windräder in Dresden. Bumm, Batz, aus, basta. So.
Warum?
Weil die CDU das nicht will und wenn du sie überhaupt irgendwo hinstellen könntest, dann wäre das nur an den Randgebieten und dort wählen die Leute ja hauptsächlich CDU oder jetzt halt AfD und deswegen ist das nicht. Ne? Die Windräder der Schande, du weißt doch. Egal. Auf jeden Fall ist das seither immer wieder Streitthema gewesen. Ne? Die Grünen haben, glaube ich, zweimal versucht, dieses Windkraftverbot im Stadtrat zu kippen. Das hat halt nie hingehauen. Und so ging das hin und her und hin und her und hin und her seit 12 Jahren. Und jetzt war Ende 2025, ich glaube wirklich am 30.12. oder so, war ein Artikel in der Dresdner Morgenpost. Und dort wurde die Frau Kempe-Gebert zitiert. Das ist mit eine der energiepolitischen Sprecherinnen der CDU-Fraktion hier in Dresden. Und die sich halt hingestellt haben, gesagt, das Windkraftverbot gilt. Das gilt ohne Ausnahme, das gilt ohne Aufweichung. Lustigerweise hat aber dieser Artikel thematisiert, dass ja gerade ein Planungsverband, Oberes Elbtal Osterzgebirge, also OEOE, die sind gerade dabei, für diese Region, wo eben auch Dresden drin liegt, einen Plan zu erstellen, wo denn zukünftig Windräder stehen können und sollen. Weil wir ja spätestens seit 2022 dazu verpflichtet sind, bis zu einem bestimmten Zeitraum Windkraftflächen auszuweisen. Weil wir ja unsere Energieversorgung umstellen müssen.
Ne? Ja.
Und da sollen alle mitmachen, auch Sachsen und auch das obere Elbtal Osterzgebirge. So. Und deswegen sind wir ein bisschen stutzig geworden und Anne hat dann eine Anfrage gestellt. Aber die dachte sich, wir fragen jetzt mal nicht die Stadt, weil die Antworten kannst du immer in die Tonne treten. Wir fragen jetzt mal die es wissen müssen. Und dann haben wir eine Anfrage gestellt an das Sächsische Staatsministerium für, jetzt lass mich kurz, Infrastruktur und Landesentwicklung. Ich nenne es gerne SMILE. So. Die nennen sich selber nur SMIL, aber ich finde, das ist eine vergebene Chance. Vor allem, wenn du Landesentwicklung hinten drin hast, warum nicht das LE? Egal, ich schweife ab. So, wir haben die dann mal gefragt, liebes Ministerium, wie sieht denn das aus? Der Stadtrat hat hier mal was beschlossen, aber zwischendrin hat sich ja die Bundesgesetzgebung geändert. Ihr arbeitet jetzt gerade in verschiedenen Planungsverbänden in ganz Sachsen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Ja, und dann hat das Ministerium geantwortet, das Windkraftverbot für Dresden ist eigentlich, kannst du in die Tonne kloppen. Also es gibt einen Fall, es greift in einem einzigen Fall, nämlich wenn die Stadt Dresden selbst Windräder bauen wollen würde.
Ach so.
Also wenn die Stadt Dresden selbst Bauträger wäre, dann ginge das nicht, weil die Landesverwaltung, also Quatsch, die Stadtverwaltung ist an Stadtratsbeschlüsse gebunden.
Okay.
Deswegen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand, ich sage jetzt mal im Dresdner Norden, da ist ein Agrarunternehmen, die haben große landwirtschaftliche Flächen, ne?
Mhm.
Und du hast 1 Kilometer Abstand zum nächsten Wohngebäude. Das ist da gibt es wenige Stellen in Dresden, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, aber es gibt wahrscheinlich solche Flächen. Dann könnte dieses Agrarunternehmen sagen, ich stelle mir jetzt auf mein Feld dort ein Windrad. Ne?
Mhm.
So, dann müsste das genehmigt werden. Genehmigungsstelle ist in Dresden das Umweltamt Und das Umweltamt könnte sich auch nicht auf diesen Stadtratsbeschluss berufen, weil dann könnte der Bauer oben in Dresdner Norden klagen und hätte dann vor Gericht Recht.
Ja, geil.
Also, eigentlich Windkraft ist, Windkraft ist möglich in Dresden. Es ist möglich. Und man muss auch dazu sagen, es kann passieren, dass dieser Planungsverband in ein paar Jahren, oder ich weiß nicht, wann die ihren Plan mal vorstellen, dass die wirklich sagen, hey Dresden, du hast die und die Flächen, wo es geht. Zack, wir drücken dir das jetzt auf. Wir haben das jetzt so entschieden, dass das sein muss. Dann können wir hier alle auf- und niederhüpfen, dann kommen diese Windräder, egal ob wir wollen. Das heißt, wir haben dann so eine kleine Pressemitteilung rausgegeben. Martin hat dort auch ein paar Sätze dazu formuliert, wo er halt auch sagt, Leute, wenn es denn geht, und es geht ja offensichtlich, ne? Und wenn wir dort auch Teil der Energiewende sein müssen irgendwann in diesem ganzen großen Areal Dresden und umliegende Gemeinden, dann wäre es vielleicht gut, wir treten jetzt schon mal in Gespräche. Ne? Wir gucken jetzt schon mal, was sind denn die potenziellen Flächen, und wir fangen jetzt schon mal Gespräche an mit der Sachsenenergie oder so. Denn wenn wir sowas selber planen, ne?
Dann gibt es weniger Reibung.
Eben, also nicht wir bauen, weil wir dürfen ja nicht, die Stadt Dresden darf ja nicht, aber wir können dann zum Beispiel sagen, hey, die Sachsenenergie baut mit freundlicher Unterstützung der Dresdner Stadtverwaltung.
Dann kann man das rückgängig machen.
Ja, aber dann, oder man könnte es rückgängig machen, wenn man es denn mal eingesehen hat, dass es Quatsch ist, also das geht auch. Aber dann könnte man zum Beispiel ein Modell auch finden, zu sagen, okay, wir organisieren das jetzt selbst, bevor es uns von außen aufgedrückt wird, und sorgen und können dann aber auch ein paar Bedingungen festlegen. Ne? Zum Beispiel, liebe Sachsenenergie, du stellst dort dein Windrad oder deine Windräder hin, aber die Ortschaften, wo das dann drin ist, ne? Weiß ich nicht, Kossebaude oder Schieß mich tot, Kleinschachwitz oder hast du nicht gesehen, die bekommen dann einen Teil der Erlöse aus dem Strom, der dort generiert wird. Das heißt, wir könnten sogar für die Stadtkasse oder für die Kassen der Ortschaften in den Außenbezirken, könnten wir sogar was leisten. Und die dumme Innenstadt, wo wir es nicht bauen können, weil wir nicht genug Fläche haben, die steht dann halt leer da.
Ich habe gerade eine fantastische Idee für die Nachnutzung von dem Fernsehturm und für den Windrad.
Da stehen leider Wohnhäuser in der Nähe. Das geht leider nicht.
Ah, schade.
Ja, ich weiß. Das Lustige, was ich jetzt aber wirklich fand, war, dass die Dresdner Morgenpost, die hat diese Pressemitteilung von uns aufgegriffen und hat dann nochmal bei der CDU-Fraktion angerufen. Und hat auch wieder die Frau Kempe-Gebert dann am Telefon gehabt. Und die Frau Kempe-Gebert, die wird auch dort zitiert in diesem Zeitungsartikel. Und die sagt dort drin, also ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber der erste Satz ist, davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Ne? Also, dass das geht.
Das ist aber schlecht.
Dass das möglich ist. Und B, und ich zweifle auch sehr stark daran, dass es stimmt. So, diese Frau sitzt übrigens für Dresden in diesem Planungsverband Ostelbe-Erzgebirge. Und jetzt das Ding, also, und man muss auch dazu, und was man auch wissen muss, das Ministerium, was uns geantwortet hat, das ist ein CDU-Ministerium.
Was man übrigens gerade nicht sieht, ist mein verwirrtes Blinzeln.
Das ist, wirklich, du denkst dir nur, Leute, raff's doch hier hast du den Brief, da steht's drin, das ist aus dem Ministerium, was von einer CDU-Ministerin geführt wird. Wir denken uns das nicht aus. Das ist jetzt nicht, wir wollen euch ärgern, das ist jetzt keine linke Spinnerei, sondern einfach, so ist der gesetzliche Stand. Bundesgesetz schlägt nun mal Stadtratsgesetz. Punkt.
Ja.
Weil wo kämen wir denn sonst hin? Dann könnte ja jeder einzelne Gemeinderat in Sachsen, wir wollen keine Windräder haben, und dann müsste Sachsen keine Windräder bauen? So ein Quatsch. Nee, also das ist übrigens was Hübsches. Die zwei Zeitungsartikel verlinken wir euch gerne. Ist auch Mopo, ist keine Bezahlschranke. Ihr müsst halt dann nur diese ganze Kackwerbung drumherum ertragen. Aber ja, das ist interessant einfach mal zu lesen. Ein Artikel von Ende Dezember geht auf keinen Fall. Und ein Artikel von Anfang Februar, der sagt, es geht wohl doch. Aber ja.
Dresden ist schon ein Phänomen.
Und falls ihr zufällig jetzt Großgrundbesitzer in Dresden seid und unser typisches Publikum, ne? Und ihr sagt, hey, ich habe da eine Fläche und wenn ich dort und dort, dann ist ein Kilometer Platz bis zum nächsten Wohngebäude, dann könnt ihr jetzt
Windkraftanlagen
bauen. Ja, euch eine Firma suchen, die sowas baut, und dann könnt ihr Träger einer Windkraftanlage werden und von allem profitieren, was dort produziert wird. Gebt's weiter an eure Großgrundbesitzer-Freunde.
Aber weißt du, welche Frage wir noch nicht geklärt haben?
Ah ja, stimmt. So, was ist jetzt eigentlich mit diesem Magic Deck?
Das ist nochmal ein kleiner lustiger Schwank in das Thema progressives Unternehmertum und positive Stadtentwicklung. Mhm. Polynomial Games nimmt teil im Gründungsaccelerator vom R42. Mhm. Das ist ein richtig wilder Space in Leipzig.
Okay.
Das ist ein Haus, wo in der untersten Etage eine E-Sports-Bar ist.
Ja.
Darüber ist auf der einen Seite ein professionelles Gaming-Setup, so, sogar mit so einer Glaskabine für so professionelle E-Sports-Teams, wo auch schon irgendein Leipziger Unternehmen wohl eine Weihnachtsfeier bis um drei gemacht hat oder so. Darüber ist dann so ein Coworking- und Seminarraumbereich für so Gründerteams, weil natürlich macht dieses lustige Konstrukt da auch Unternehmensberatung. Mhm. Darüber ist eine Etage mit Coworking für eine Filmagentur, weil die sind auch eine Marketingagentur. Und darüber sind auch noch mal so legale Airbnbs, wo praktischerweise sogar dann die E-Sports-Teams, wenn sie denn da trainieren wollen würden, mhm. Nicht mal das Haus verlassen müssen in ihrem Trainingslager.
Das will man ja nicht als Gamer, ne? Irgendwie das Haus verlassen, das kann ich nachvollziehen. Ich möchte übrigens kurz anmerken, das ist keine Werbung, wir werden nicht von R42 bezahlt. Nein. Laurin ist einfach authentisch begeistert.
Weil ich halt das total faszinierend finde. Es ist so ein cooles, unterstützenswertes Projekt, was halt so auf so vielen Ebenen versucht, Verantwortung zu übernehmen für eine Stadtentwicklung und was irgendwie auch zeigt, es ist möglich als Unternehmen, was Sinnvolles zu machen. Es ist möglich als Unternehmen, sich dafür einzusetzen, dass es andere Unternehmen, also dass es der umliegenden Wirtschaft gut geht und es ist vielleicht sogar ganz cool, wenn man auf Synergie setzt. Und es ist auch durchaus, und das ist eben der Punkt, weswegen ich auch das Piratencast mitgenommen habe. Die machen da unfassbar coole kleine Sachen teilweise. Zum Beispiel soll es dort einen Tag geben, wo man dieses Setup einfach kostenlos nutzen kann und wo man dann seine Freunde mit reinbringen kann, um dort zusammen Spiele zu zocken. Mhm. Und es sind so fast, also Menschen, also diese Menschen, mit denen ich da umgehe, sind so faszinierend, weil sie sind auf der einen Seite unfassbar ehrlich progressiv und setzen sich für sehr, sehr viele von den Werten ein, wegen denen ich mich in der Piratenpartei engagiere. Und trotzdem sprechen die eine Sprache, bei der mir teilweise so richtig das Kotzen kommt. Weil ich halt so eine ziemlich große Allergie habe gegen dieses Unternehmertum, gegen dieses Grindset und was auch immer, weil ich es auch eigentlich als etwas wahrnehme, das ich eigentlich sehr fundamental ablehne, obwohl ich ja irgendwie trotzdem jetzt objektiv da reingehöre in diese Gemeinschaft.
Ja.
Und ich wollte zum einen mal ein bisschen erzählen, wie absurd es ist, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die offenbar wirklich das Gleiche wollen, aber Worte dafür benutzen und Strategien dafür benutzen, auf die du niemals kommen würdest.
Oder beim ersten Hören ablehnst.
Und auch wie herausfordernd, aber auch wertvoll das für sein eigenes politisches Weltbild ist, sich genau mit solchen Menschen auch zu konfrontieren und mal so auch eigene Annahmen mal richtig hart auf die Probe zu stellen und auch mal bereit zu sein, so einzugestehen, wann man auf den Vollzweck gegangen ist. Und ich muss mal sagen, einige meiner Meinungen, die ich zum Thema Behindertenaktivismus und Inklusion hatte, haben weder meinen letzten Kongress, wo ich als Organisation von Inklusionsmaßnahmen oder Barrierefreiheitsmaßnahmen mit toxischen Aktivisti konfrontiert wurde, überlebt, noch haben sie auch ein paar Realitäten von ein Unternehmen sein müssen, überlebt. Auch wenn teilweise andere Überzeugungen von mir auch noch viel mehr zementiert sind inzwischen. Also diese Zusammenhänge zwischen Neurodivergenz und Hochbegabung, da bin ich noch viel radikaler, als ich bisher gewesen bin. Und das ist richtig faszinierend. Und das bringt mich auch zu diesem Magic Deck. Denn zum einen, Magic the Gathering ist etwas, was mir auch sehr geholfen hat, diese letzte schwere Zeit durchzustehen, weil es mir etwas gegeben hat, was immer wieder so einfache soziale Interaktionen mit sich gebracht hat und was auch einfach so eine gute Quelle von Dopamin gewesen ist. Okay. So schwierig man auch so das Magic the Gathering-Preissystem und so weiter finden kann, weil es auch durchaus irgendwo das Booster-System ist auch schon einfach ziemliche Ausbeutung.
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie damit beschäftigt.
Also wer Lootboxen nicht leiden kann, sollte wahrscheinlich auch Magic the Gathering nicht unbedingt lieben. Und ich kann jetzt in diesem Rahmen möglicherweise mal ein schönes Magic Deck zeigen, was eine sehr fantastische Kombo beinhaltet. Und damit möchte ich den Vortrag schließen.
Okay.
In dem Set, also in einem der Sets, wird nämlich das Universum von Avatar gezeigt. Mhm. Was ja eigentlich schon eine sehr, sehr schöne Geschichte ist, die sich mit dem Kampf gegen Faschismus befasst.
Wir reden jetzt von das Avatar Herr der Elemente und nicht genau. Das Avatar im Weltraum. Ne?
Das setzt sich gar nicht gut historisch kritisch auseinander.
Okay.
Mit den Geschichten, die es erzählt. Ich meine schon das sinnvolle Serie von Nickelodeon-Ding.
Ja, gut.
Und eine Möglichkeit, wie das Ahnendeck in diesem System pazifistisch gewinnen kann, ist eine unendliche Combo, die unendlich viele Allies schafft. Und dass es mit Aang und Appa und einer weiteren Kreatur möglich ist, eine Combo aus unendlich vielen Allies zu bekommen, wo dann natürlich auch alle aufgeben würden, weil gegen unendlich viele Allies kann man nichts tun. Das ist eine unfassbar schöne politische Botschaft.
Bildet Banden.
Und das muss ich auch mal betonen, dieses Finden von unendlichen Allies ist wirklich wichtig und Allies kann man auch in Farben finden, die nicht die eigene sind. Und trotzdem sind es Allies. Und man kann verschiedene Wege zum gleichen Ziel nehmen und ein Wunsch, den ich an unsere Zuhörerschaft habe und auch an manche vielleicht etwas radikaleren Linken, ist mehr Toleranz für Leute, die andere Wege zu guten Zielen suchen. Weil Toleranz heißt halt auch nicht immer nur gutheißen, sondern auch mal aushalten. Und Toleranz ist super wichtig.
Ja.
Naja. Ich habe jetzt genügend gelabert über alberne Projekte.
Wir haben beide genügend gelabert. Es ist schon übelst spät. Also an alle, die bis hierhin durchgehalten haben, Respekt.
Ja.
Das war die 100. Jetzt habe ich es vergessen. Es war die 103. Es war die 103. Folge des Piratencasts. Wir sehen uns dann oder wir hören uns dann wieder bei Folge 104. Tschüss.
Tschüss.
Stopp, Polizeigewalt. Ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende. Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.